Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wir haben uns eben im Corso Musikmagazin schon ein bisschen im deutschen Hip-Hop rumgetrieben in der Vergangenheit. Und jetzt gehen wir noch so ein bisschen weiter zurück in die deutsche Musikgeschichte. In den Ratinger Hof in Düsseldorf und zur Geburt des deutschen Punk. Der Ratinger Hof war bis Mitte der 70er Jahre so eine ganz normale, gemütliche kleine Eckkneipe. Und dann übernahmen die Künstlerinnen Carmen Knöbel und Ingrid Kohlhöfer den Laden. Der Ratinger Hof wurde erst zum Künstlertreff und dann tummelten sich irgendwann auch immer mehr Musiker darum. ZK, die Vorgängerband der Toten Hosen, DAF, Fehlfarben und viele, viele mehr. Anfang der 80er Jahre war dann Schluss, aber jetzt öffnet der Ratinger Hof nochmal für 3 Tage. Im Rahmen des Festivals Electricity ist in dem ehemaligen Gebäude, wo der Ratinger Hof drin war, eine Installation aufgebaut, in der man in die Geschichte dieses Clubs eintauchen kann. Und das machen wir auch im Corso Musikmagazin mit Punklegende Jackie Hildisch. Mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, was den Ratinger Hof denn so besonders gemacht hat, dass der zu so einem Hotspot der Punkszene wurde.
Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich würde mal denken, dass es die Mischung war zwischen den verschiedenen Leuten, die da hingekommen sind. Also dass du Einflüsse gehabt hast von Künstlern, Werbern, Musikern, Wahnsinnigen und dann auch die relative Übersichtlichkeit von Düsseldorf. Also sagen wir mal im Vergleich zu Berlin, wo die Szenen deutlich mehr getrennt waren, weil es auch einfach mehr Leute waren und sich das dann auch lokal mehr getrennt hat. Ich glaube, diese beiden Faktoren haben da geholfen, dass das eine konzentrierte Geschichte wurde im Hof.
Aber warum war es gerade der Ratinger Hof? War das irgendwie Zufall? Hätte das eigentlich auch ein anderer Laden sein können?
Das hätte auf jeden Fall auch ein anderer Laden sein können. Das ist ja eh oft so, dass die Sachen sich natürlich zufällig ergeben. Wenn Carmen Knöbel, die den Laden ja schon vorher auch betrieben hatte, wenn die sich jetzt zum Beispiel nicht so sehr dafür interessiert hätte oder ihre Präferenzen mal woanders gelegen hätten, dann wäre da gar nicht so viel passiert. Also das ist ja auch der Moment, wo Carmen Knöbel und Nicole Höfer auch gemerkt haben oder gespürt haben, dass da was passiert und dass sie das auch in ihrem Laden dann umsetzen wollten. Aber erstmal ist es völlig zufällig. Es hätte auch jede andere Kneipe oder Bar oder Club sein können.
Nachträglich romantisiert man solche Läden ja auch gerne. Was ist da denn wirklich alles so passiert, was Ihnen auch im Gedächtnis geblieben ist?
Ich habe ja insofern einen leicht anderen Blick auf den Hof, weil ich ja Zugereister bin. Ein Schicksal, das ich mein ganzes Leben lang weitergetragen habe. Dadurch habe ich immer so ein bisschen von draußen geguckt. Wir waren damals in Hamburg gewesen und haben da den Rip-Off-Laden gemacht und haben Konzerte veranstaltet. Alfred Hilsberg hat da viel gemacht. Und wir waren immer in regen Kontakt mit den Düsseldorfern, weil die sehr aktiv waren. Ich war oft genug da, um sagen zu können, ich war da. Ich war es aber oft auch eher so, als wenn man das Wort überhaupt in dem Zusammenhang nutzen kann, auf professioneller Ebene. Das heißt, wenn wir mit Bands unterwegs waren oder wenn irgendwas erledigt werden musste oder so, dann war man da. Insofern habe ich jetzt, sag mal, ich glaube, die Erfahrung, die mir fehlt, ist, es ist 3 Uhr morgens oder 1 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens und man kann sich nicht mehr bewegen und auch nicht mehr sprechen, weil man zu viel getrunken hat zum Beispiel. Insofern, die ganz schlimmen Sachen habe ich nicht erlebt, aber ansonsten war die Stimmung, glaube ich, immer durchaus konstruktiv und Leute waren schnell im Denken. Sachen, die vor einem Monat innen waren oder ein interessantes Thema abgaben, waren schon wieder abgehakt. Man ist da sehr schnell weitergegangen, immer zum nächsten Thema. Ich glaube, das hat da sehr viel ausgemacht.
Wussten Sie damals eigentlich, hier wird gerade schon auch so ein kleines bisschen deutsche Musikgeschichte geschrieben?
Also nicht in der Feuilleton-Fortsetzung sozusagen. Und auch nicht in der Nachhaltigkeit. Das war, glaube ich, niemandem so richtig klar. Was klar war, war, dass das, was passiert ist. Und das, was passierte, was ganz viele Einflugschneisen hatte. Ne? Also das ist zum einen gegen die ältere Generation, gegen die unsere Elterngeneration war. Das ist gegen die größeren Brüder auch gingen, die eher gern das Konzeptalbum von, keine Ahnung, Candle Dream gehört haben oder irgendwas eher Entspannendes. Das war schon allen klar, dass man da was machen wollte. Dann der unbedarfte Umgang mit der deutschen Sprache, wo es vorher, glaube ich, also sagen wir mal Udo Lindenberg jetzt als Ausnahme und einige wenige, die sich damit beschäftigt haben, ja doch immer die Messlatte war, was machen die Engländer, wie klingt das so, die haben das alles so vorgegeben. Und Punkrock hat dann die Möglichkeit gegeben, dass man es selber machen konnte, ohne dass das jetzt anbiedernd oder umständlich oder in manchen Fällen natürlich peinlich, aber so generell ein großes Feld eröffnet hat, was man da machen konnte.
Es gab ja auch dann diesen Übergang von Punk zu ja Wave und diesen originellen Sachen aus der neuen deutschen Welle, Duff als ja so eine Art Transitband, die so zwischen beiden Stilen stand. Hat man diesen Übergang im Ratingerhof eigentlich auch so mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich meine, dass das dieses Punkrock-Ding als solches hat ja, wenn man ehrlich ist, nicht viel hergegeben. Also das war halt ein Prototyp, den die Engländer oder die Amis sich ausgedacht hatten. Den haben hier Leute versucht zu kopieren. Das ist eher jämmerlich und langweilig geworden. Und interessant ist es eigentlich dann geworden, und dafür war Düsseldorf tatsächlich weit vorne, dass man Elemente genommen hat, musikalische Elemente, Outfit-Elemente, und angefangen hat, eine eigene Sprache zu entwickeln, eine Musiksprache zu entwickeln. Und das in einem Tempo, was eben, wie gesagt, die Platte, die vor einem Monat rauskam oder vor einem Vierteljahr rauskam, war dann schon wieder überholt, weil Leute schon wieder was anderes gemacht hatten.
Was hat es denn jetzt genau mit dieser Installation auf sich? Was ist da der Hintergrund?
Es ist ja eh im Rahmen der Electricity-Konferenz, die wird jedes Jahr hauptsächlich federführend Rudi Esch macht. Und jedes Mal haben wir geguckt, dass es ein kleines Überthema gibt sozusagen. Und da fiel uns der Rattinger Hof quasi in die Hände. Ein Thema, was einerseits schon relativ gut ausgeleuchtet ist. Es gibt ja diverse Publikationen zu dem Thema. Es gab die großen Ausstellungen Zurück zum Beton, Genialer Dilettanten in Hamburg. Insofern ist das Thema als solches ist jetzt nicht brandneu. Wir haben aber dann zum Beispiel das Archiv B, der Christian Baumjohann, ein sehr kräger Berliner, der ganz viel Material aus der Zeit hat. Fotos, Texte, alle möglichen Exponate. Und mit dem habe ich mich getroffen und da haben wir uns die Sachen angeguckt und haben gesehen, es gibt parallel zu der offiziellen fotografischen Geschichtsschreibung zum Beispiel die 10, 15 Fotos, die jetzt jeder kennt aus dem Rattinger Hof oder aus dem Umfeld, dass es da noch sehr viel mehr gibt. Und das hat uns dann dahin gebracht, dass wir gesagt haben, okay, der Rattinger Hof war natürlich auch ein in Anführungsstrichen normaler Platz mit Menschen drin. Das vergisst man dann ja auch immer, dass natürlich auch die jetzt nicht berühmt geworden sind, dass die natürlich trotzdem alle zu einem Gesamtbild beigetragen haben. Und so haben sich die Sachen dann zusammengefunden und jetzt ist das, glaube ich, eine runde Geschichte, die für sich selber stehen kann.
Ja, was ich mich da so ein bisschen frage, ist das auch so ein bisschen wie so eine Rockrevue? Ist das so ein Disneyland des Punk oder hat das auch irgendwas mit dem Heute zu tun?
Die Gefahr besteht natürlich immer, ne? Also wenn man, egal was den Weg ins Museum oder in die Ausstellung oder selbst ins Buch schafft, birgt natürlich die Gefahr, dass das eher früher war alles besser, Klassentreffen-mäßig ist. Ich glaube, dass man gerade in Zeiten wie jetzt, Corona, den ganzen damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen, dass die tatsächlich wieder einen so ein bisschen innehalten lassen und überlegen, was sind denn Sachen, die man selber machen kann. Also ich glaube, ein allgemeines Gefühl ist, man wird überrannt von den Ereignissen. Und da ist zum Beispiel so eine Ausstellung, wie wir sie jetzt haben, soll auch ein bisschen als Anregung wirken oder fungieren, dass man durchaus Sachen selber machen kann und dass man auch Sachen ändern kann. Das hat ja so eine Bewegung wie Punkrock gut gezeigt. Und der Rattinger Hof als einer der Clubs, wo das stattfand, war dann eben halt der Ort dafür.
Jackie Hildisch, vielen, vielen Dank.
Bitte, gerne schön.